Ich begrüße euch zu unserer neuen Shiur-Reihe. Nach 4 Jahren der Parascha literarisch betrachtet, von dem ein Jahr unter der Schirmherrschaft unseres neuen Beit Midrash, das gerade ein Jahr alt ist, also Ochot Chaim, stattgefunden hat, fangen wir mit einer neuen Reihe, nämlich die Parascha nicht literarisch, sondern halachisch betrachtet oder Halacha auf Basis der Parascha. Bevor wir mit der Shiur-Reihe anfangen, möchte ich, wie heißt das, give credit where credit is due. Man soll anerkennen, also wem man da diesbezüglich zu danken hat. Und die Inspiration dafür ist eine Shiurim-Reihe, die seit vielen Jahren läuft, der ich mir ab und zu anhöre. Den Urheber kenne ich persönlich. Das ist der Rav Asher Weiss, der auf Basis solcher Shiurim seine Reihe von Sfarim Minchat Asher geschrieben hat. Minchat Asher ist eigentlich seine ganze Oeuvre, also verschiedene, es gibt verschiedene Sammlungen, die Minchat Asher heißt, aber das ist die halachische Sammlung zur Parascha. Und heute habe ich jetzt nicht einen Schur von Rav Asher Weiss genommen, aber die Inspiration kommt dennoch von ihm. Und das wollte ich jetzt mal gesagt haben. Sein Schur gehört zu den populärsten Halacha-Schur außerhalb einer Yeshiva, glaube ich, überhaupt. Nicht, dass er in Yeshivas nicht vorlernt, tut er auch, aber also außerhalb von Yeshiva und Kollel ist das jetzt etwas richtig Großartiges. Fangen wir mit der Pascha an. Ich mache jetzt einen Screenshare. So, das ist jetzt eine Quellensammlung von, ja, Quellensammlung von Kollel Eretz Chemda, mit der ich auch eine gewisse Verwandtschaft habe. Aber hier gibt es ein Zitat aus der Parascha dieser Woche. Im ersten Kapitel von Bereshit, also es tut mir leid, es ist jetzt nicht übersetzt, wir sind schon im Material, wo ich zwar live übersetze, aber wo es nicht zwingend der Fall ist, dass ich übersetztes Material finden werde. Aus dem Chumash aber, Bereshit Perek Aleph, 1. Kapitel, 27. Vers, als der liebe Gott den Menschen erschaffen hat, also am Ende des sechsten Tages, dann heißt es, Vayivra Elokim et Adam Betzalmo. Und Gott Allmächtige erschuf den Menschen nach seinem Ebenbilde. Bezelem Elokim Baraoto, er erschuf ihn im Ebenbilde Gottes. Eine sehr komplexe Aussage, die wir heute nicht ansprechen werden. Wenn wir mal eine Shurim-Reihe, die Parascha philosophisch betrachtet machen, dann können wir uns damit beschäftigen. Aber uns interessiert, was hier steht. Das heißt so, Bezelem er erschuf ihn im Ebenbilde Gottes, Zachar und Nekeva bara otam, er erschuf sie, jetzt in Mehrzahl, männlich und weiblich. Vayivarech otam Elokim, und Gott Allmächtige segnete sie, Vayomer lehem Elokim, und Gott Allmächtige sagte zu ihnen, Peru uvu mehret euch, ja, seid fruchtbar und mehret euch. Umilu et haaretz und füllet die Erde, vechivshua, und erobert sie, uredu bidgat hayam, uveof hashamayim, uvechol hachaya haromeset ala haaretz, und herrscht über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels und alles Lebendige, das so rund läuft, rund kriecht auf Erden. Da haben wir dieser bekannte Ausdruck, Peru uvu. Seid fruchtbar und mehrt euch. Im Kontext also es ist auch eine Halacha, Kinder zu haben. Und jetzt dürfen wir die Frage stellen, ja, woher wir lernen, dass man fruchtbar sein soll, nicht darf, nicht kann, sondern soll. Und wir wissen noch nicht einmal, wir haben noch nicht gesehen, was es heißt, fruchtbar zu sein, aber erstens, woher entnehmen wir das? Eine sehr interessante Bemerkung, wie man Tora liest. Denn man könnte hier sagen, Vayivarech otam Elokim, Gott segnete sie. Oder Vayomer Lahem Elokim, Gott sagte zu ihnen. Beides trifft zu, ja? Gott segnete und sagte. Peru Uvu. Also das Peru Uvu hier, ist das ein Gebot oder ein Segen? Das gleiche haben wir auch im 9. Kapitel Bereshit. Das heißt, ich könnte diesen Shiur auch nächste Woche geben. Das ist Parashat Noach. Vayvarech Elokim et Noach ve et Benav. Und Gott Allmächtige sagte, segnete Noach und seine Söhne, weil Jomerem sagte zu ihnen, Provo, seid fruchtbar und mehret euch, umil'u et ha'aretz und füllet die Erde. Also, ist es jetzt ein Segen oder ist es ein Gebot? Und wie würden wir das jetzt wissen? Das ist eine halachische Frage, ja? Also, wie würden wir das wissen? Dann müssen wir mal herausfinden, welcher Text vom Talmud dafür eingesetzt wird, um die Mitzwa, wir wissen ja schon in diesem Shiur, dass es eine Mitzwa gibt, fruchtbar zu sein. Eigentlich eine der bekanntesten Mitzvot. Ja? Das heißt, wir wissen, dass wir es irgendwo finden können. Also schauen wir mal, was hier geschrieben ist. Ich habe hier eine Mishnah und ein kleines Zitat aus dem Talmud. Mishnah Masechet Yevamot. Ja? Übrigens, seht ihr mein Maus oder nicht? Ja, okay. Mishnah Masechet Yevamot. Ja, das ist Traktat Yevamot, 6. Kapitel, 6. Mishnah. Hier heißt es, Ha'ish Metzuveh al Piriya v'Ribya. Der Mann ist befohlen, ist geboten, bezüglich der Fruchtbarkeit und sich zu mehren. Aber lo Aisha, nicht die Frau. Ein Thema, das wir vielleicht auch noch erforschen können. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Rabbi Yochanan ben Broka sagt, nicht so. Al-Shnehem Omer, bezüglich beide, ist gesagt, Vayvarech Otam Elokim, Vayimalem Provu. Und Gott segnete sie und sagte denen Provu. Hier steht schon, es gibt hier schon eine Verweisung, aber auch ohne diesen Verweis können wir klar sehen, Rabbi Yochanan ben Broka zitiert ein Vers. Welchen Vers zitiert er? Vayvarech otam Elokim vayomalem provu. Und Gott Allmächtige segnete sie und sagte denen, sei fruchtbar und mehrt euch. Das ist, was hier steht in Breshit. Vayvarech otam Elokim. Ja, Vayomer Lehem. Der Name Gottes wird nicht nochmals aufgeführt in der Mishnah, besteht in Vers Provo. Das ist Rabbi Yochanan ben Broka zitiert diesen Vers. Nur, wenn wir jetzt 4 Jahre die Parasha literarisch betrachten hatten, dann können wir mal auch einen Verweis auf die Mishnah literarisch betrachtet einen Verweis bringen. Die Mishnah literarisch zu analysieren wäre etwas ganz, 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 ganz anderes als die Parasha literarisch zu analysieren. Aber für uns ist wichtig festzulegen, was heißt das, dass die Mishnah hier sagt, Ha'ish Metzuveh, es gibt eine Aussage, und dann landet vom Mond plötzlich ein neuer Sprecher, Rabbi Yochanan ben Broka Omer. Das heißt, dass dieser Rabbi Yochanan ben Broka nicht der Urheber des ersten Zitats ist. Das erste Zitat steht da. Dann landet hier ein Raumschiff, ja, kommt vom Mond, mit Rabbi Yochanan Broka, und er sagt, als Schnee Murmer. So liest man Mishnah. Das heißt, wenn Rabbi Yochanan ben Broka in der Mitte der Mishnah zitiert wird, dann lässt sich vermuten, dass er nicht der Urheber der ersten Hälfte der Mishnah ist. Und das heißt, dass wenn Rabbi Yochanan ben Broka eine Quelle zitiert, dass das nicht zwingend die Quelle der ersten Aussage ist. Und genau das sagt der Talmud. Im babylonischen Talmud, Talmud Bavli, Masechet Sanhedrin, Daf Nun Tet Amud Bet, also 59b, gibt es diese Einzeiler. Auch hier gibt es schon einen Quellenverweis, der viele Jahrhunderte später inseriert wurde. Aber den wir jetzt sehen werden, Vare Pirya Veribya, ja, Shenemra Livne Noach. Dort setzt sich die Gemara auch damit auseinander, mit wer angesprochen wird, und zitiert für die Mitzvah, ja, Ve'atem Pro Urvu. Ve'atem Pro Urvu steht nicht hier. Hier steht, Vayomer Lahem Elokim Pro Urvu. Das Atem steht nicht hier. Beim Segen, der für Noach und seine Kinder gegeben wurde, steht auch hier, Vayomer Lehem Ruvu. Ja, es steht nicht, Vayatem Ruvu. Übrigens kann dieses Zitat bei Baruch Otam Elokim, Vayomer Lehem Ruvu, noch, kommt vermutlich aus Breschit, aber wenn man schon etwas auslässt, das zweite Mal Elokim, dann kann man auch argumentieren, dass es von Noach ist, aber es kommt vermutlich auch aus Breschit. Wichtig ist, in der Gemara aber gibt es ein Zitat, das weder der beiden Verse entspricht. Und da entdecken wir, dass nochmals geschrieben ist, Vatem Puruvu. Im Parashat Noach, im 9. Kapitel, 7. Vers, steht Vatem Peru Uvu Shirzu Vaaretzu Vuva. Das heißt, es steht nicht zweimal, sondern dreimal in diesen zwei Parashiot, wenigstens, ja. Dreimal seid fruchtbar und mehrt euch. Und damit haben wir eine Antwort auf unsere früheren Frage. Ist das jetzt ein Segen? Weil Yomer, weil Varech Otam Elokim, Gott segnete sie. Also wenn hier steht, Provo, ist das jetzt ein Segen oder ein Gebot bei der Schöpfung? Und genau die gleiche Frage bei Noach und seine Söhne. Und die Antwort ist, jetzt wissen wir, die Antwort ist, das sind Segen. Gott segnet Adam, dass er, Adam und Chava, dass sie fruchtbar sein mögen. Gott segnet Noach und seine Söhne, dass sie fruchtbar sein mögen. Ja? Aber dann befiehlt Gott auch, seid fruchtbar und mehret euch. Verstanden? Sind andere Verse. Und das ist der Vers, Vatem Puruvu, also 9,7, ist der Vers, der vom Talmud zitiert wird, um damit die Pflicht zu belegen, fruchtbar zu sein. So. Das ist die erste Bemerkung, die wir halachisch zu unserer Parascha zu sagen haben. Obwohl in unserer Parascha die Fruchtbarkeit erwähnt wird, ist nicht das die Quelle für die Mitzwe Kinder zu haben. Die Quelle für die Mitzwe Kinder zu haben, ist bei Noach. Übrigens sehe ich persönlich darin eine Bestätigung von einer philosophischen Aussage, die ich mal gemacht habe, nämlich, dass es vier Stufen der Erschaffung des Menschen gibt. Ich glaube, ich habe das mal schon in der Parascha literarisch betrachtet, gelehrt. Der Mensch wurde viermal erschaffen. Oder viermal hat sich was geändert. Erstens gab es Adam und Chava vor der Sünde in Gan Eden. Was für Mitzvot haben sie? Das mit dem Baum der Erkenntnis. Komische Mitzvah. Komische Mitzvah, denn es ist nicht die Mitzvah, die komisch ist, sondern die Frucht ist komisch. Man isst einen Apfel und man weiß, wie die Prüfung für die Anwaltskammer zu nehmen. Ja? Der Baum des Wissens. Ist das so, funktioniert das so im Leben? Ja? Oder kann ich vielleicht Apfel für Anwaltskammer, Kirschen für Ärztekammer und vielleicht, ich weiß, für Zahnarzt muss es was Bitteres sein, so Bittermandel. Aber am Ende, es gibt eine Frucht, man kann reinbeißen und damit hat man das Wissen. Das ist irgendwie nicht sehr, sehr überzeugend. Und dann gibt es noch die andere Möglichkeit, wenn man ein bisschen mehr liest. Es heißt La Da'at Tov Vara. Also vielleicht, um die Prüfungen für die Anwaltskammer oder Ärztekammer oder Zahnarzt, als Zahnarzt zugelassen zu werden, muss man schon studieren. Aber um zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, dafür gibt es irgendeine magische Frucht. Eine Pfirsiche vielleicht. Saftig. Ja? Auch daran stören sich die Rishonim, weil eigentlich das Unterscheiden zwischen Gut und Böse ziemlich grundlegend ist in einer ethischen, im ethischen Benehmen, im moralischen Benehmen. Und Und deshalb versuchen die Rishonim schon im Mittelalter, die jüdischen Philosophen und Bibelkommentatoren, um eine Interpretation zu finden, die erklärt, wieso Adam und Chava vor der Sünde nicht eine bestimmte Fähigkeit nicht hatten. Das heißt, sie sollten diese Fähigkeit nicht haben, obwohl das etwas sehr, sehr Grundlegendes ist. Rambam zum Beispiel sagt, naja, die Frucht war nicht die Quelle vom Wissen, sondern die Quelle der Unterscheidung des Subjektiven. Gut und Böse sind subjektive Kategorien. Und eigentlich sollen wir nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Was denn, sollen wir Psychopathen sein? Die Antwort von Rambam ist nein. Wir sollen zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden. Und Wahrheit überlappt zwar großenteils mit Gut, aber nicht ganz. Manchmal ist, was uns gut scheint, nicht so wahr. Also nicht so gut, aber es scheint uns gut. Und genau das Gleiche mit Böse. Also ich will nur damit zeigen, dass man sich damit auseinandergesetzt hat. Es gibt aber auch eine andere mögliche Interpretation, die wird in einem Buch vom gegenwärtigen Rabbiner David Vormann sehr schön ausgelegt. Das Buch heißt The Beast That Crouches at the Door. Ich habe es schon mal öfters zitiert. Ich fand in diesem Buch sehr viel Genugtuung, weil ich selbst so ähnlichen Dinge vorgeschlagen hatte. Aber er tut das so viel schöner und hat ein ganzes Buch dazu geschrieben. Ich habe nur so einige Zeilen dazu geschrieben. Und deshalb habe ich mich gewaltig gefreut zu sehen, wie er das macht. Und eigentlich argumentiert er, dass hier nicht, die Tora hier nicht sagt, dass der Mensch lernt zu unterscheiden zwischen Gut und Bösem. Es ist nicht Etz lehavdil ben tov lara, sondern ladat tova vara. Kurz gesagt ist das die Geschichte, ja, der menschlichen Selbstbeherrschung. Ladat tova vara heißt intim das Gute und Böse zu kennen. Und wie man leicht zeigen kann, ist das eigentlich eine Geschichte bezüglich der menschlichen Sexualität. Und die Frage ist, ob der Mensch immer seine Triebe beherrscht und sie einsetzt, wo er sie einsetzen soll, oder er lässt sich mitziehen durch seine Triebe. Und das ist ja die Menschengeschichte. Das heißt, wir haben vor der Sünde Menschen, von denen erwartet wird, dass sie ihre Triebe, insbesondere ihren Sexualtrieb, zu jeder Zeit beherrschen. Und stattdem, es gibt vier verschiedene Vorschläge in Chasal, was die Frucht des Baumes der Erkenntnis ist. Einer der vier Kandidaten ist der Weinstock, also die Traube. Und das heißt, dass die Sünde von Noach nächste Woche, als er Wein getrunken hat und sich besoffen hat, dass diese Sünde die Wiederholung der Sünde von Adam und Chava ist. Ja? Wenn man trinkt und man sauft, dann lässt man seine Inhibitionen fallen und man erlaubt sich vielen Dingen, die man sonst, wenn man nüchtern ist, nie tun würde. Und das passt sehr gut in dieser Gedanke, die Triebe frei zu lassen, sich beherrschen zu lassen. Das heißt, die erste Erschaffung des Menschen ist, er ist Meister seiner Triebe. Wie nennt man ein Wesen, der Meister seiner Triebe hat? Ein Engel. In diesem Fall heißt das, der Mensch soll ein fleischlicher Engel sein. Ist nicht gelungen. Der Vorhang kommt nach unten, geht wieder nach oben. Neue Szene, zwei Brüder. Der eine verprügelt den anderen zu Tode und es zieht sich so bis der Sintflut, wo es heißt, Kimal aharetz Hamas mitnehem. Und dort lässt sich ableiten, dass die Welt mit Unzucht und Gewalttätigkeit gefüllt ist. Wo hat Gott irgendwelchen Befehl gegeben, dass man sich nicht so benehmen soll? Nirgends. Das heißt, der Mensch außerhalb des Garten Edens ist zwar kein Engel, man kommt zur Anerkennung, dass der Mensch kein Engel ist, aber erwartet wird, dass er intuitiv weiß, was gut und billig ist, ja? Was moralisch und ethisch vertretbar ist. Ist es gelungen? Die Antwort ist nicht. Nein, der Mensch hat sich nicht dieser Herausforderung gewachsen gezeigt. Er hätte es tun können, hat es nicht gemacht. Und dann sagt Gott, Tabula rasa, die Menschheit wird weggewischt. Es bleibt nur Noach und seine Kinder und es steht etwas Neues, nämlich der Mensch bekommt ausdrückliche Gebote. Und die vierte Stufe in der Erschaffung des Menschen ist, wenn die Menschen auch die ihnen aufgelegten Gebote nicht einhalten und dafür Gott dann den Abraham auserwählt, um eine Marketingagentur zu gründen, die seine Werte aufrechterhalten wird und damit die Menschheit langsam, wenn sie nicht unmittelbar bereit ist, diese Werten aufzunehmen, dass mit der Zeit die Menschheit diese Werten aufnimmt. Für uns ist wichtig, dass hier in diesem Modell, den ich gerade vorgestellt habe, Adam, Chava, Kain, Hevel und alle Leute bis der Sintflut, keine ausdrückliche Mitzvot außer des Verbotes vom Baum der Erkenntnis zu essen hatten. Ja, sie hatten keine solche Mitzvot. Erst Noach bekommt ausdrückliche Mitzvot und hier legen wir fest, der Talmud sagt, was ist die Quelle für die Mitzwa von Purvo? Nicht bei Adam, sondern bei Noach. Nicht der Segen, ja, weil Varech Elokim et Noach v'banav v'yom aleihem Purvo, sondern die Pflicht, ja, v'atem Purvo, shir tzuvare tzuvuva. Und ihr macht das. Das ist die Mitzwa. Gut. Also die erste Sache, die wir hier gelernt haben, ist, was die Quelle der Pflicht ist, Kinder zu haben. Woraus besteht dann diese Pflicht? Es gibt eine Machloke zwischen Bet Shammai und Bet Hillel. Wie viele Kinder man haben muss, ein Junge und ein Mädchen oder zwei Jungen, das sich also in zwei Jungen und zwei Mädchen übersetzen lässt. Bet Shammai verlangt also zwei Jungen und zwei Mädchen. Bet Hillel sagt eins von jedem. Ein Jungen und ein Mädchen. Es fällt auch auf hier in dieser Mishnah, die wir gelernt haben, wo es heißt, Ha'ish mutzuvel peya v'ribya v'lo ha'isha. Ja? Im Gegenteil zu Rabbi Yochanan ben Broka, der hier den Vers aus Bereshit zitiert, sagt die Mishnah, der Mann hat diese Pflicht, nicht die Frau hat diese Pflicht. Gut? Die Gemara übrigens sagt, was ich gerade gesagt habe, ausdrücklich, ich möchte das nur zeigen. Das ist hier betont. Da die zitiert wird aus Noach und nicht aus Breschit, Mashma, daraus lässt sich lernen, dass die Gemara, also es ist nicht die Gemara, die sagt, sondern Maharsha, Entschuldigung, sagt der Mashma, de Zvira lelel Talmuda, der Talmud ist der Meinung, der Hanukrai, dass diese Verse, die ersten zwei, die wir gesehen haben, nämlich dieser Vers aus Bereshit und dieser Vers aus Noach, Enan el Alivracha, das ist ein Segen. V'lole Mitzvah, das ist nicht die Mitzvah. Die Mitzvah, die kommt aus Noach. Gut, das ist so, dass der Marsha hier gesagt hat. Wie ist da aber die Meinung von Rabbi Yochanan ben Broka? Ja, er zitiert, er sagt, als Schneemurmer, die Torah spricht, Gott spricht Mann und Frau an, mit dem Vers in Breshit, ja, also Rabbi Yochanan ben Broka glaubt, das ist nicht ein Segen, sondern eine Pflicht. Wir haben hier zwei verschiedene Modelle, wie Parasha zu lesen, und das ist relevant, für die Halacha, ja. Wenn aus unserer Parasha, aus der Parasha dieser Woche, die Pflicht des Fruchtbarseins abgeleitet wird, dann würde das Männer und Frauen gleich betreffen. Da aber das nicht aus dieser Parasha abgeleitet wird, sondern weil Varech Elokim et Noach vet Banav, ja, die Verantwortung hier ist für die Männer, und dann heißt es und macht es so, daraus lässt sich schon, entsteht die Möglichkeit, dass nur die Männer die Mitzwa haben, fruchtbar zu sein und sich zu mehren, und die Frauen die Mitzwa erfüllen können, aber sie nicht als unbedingte Pflicht haben. Und das ist genau, was wir ja dann lernen. Hier haben wir ein Zitat aus der Liste der Mitzvot, Sefer HaMitzvot vom Rambam. Ja. Und in diesem Fall, hier steht, war Mitzvah Hareshut Bet, die 212. Mitzvah, das 212. Gebot, wie das von Rambam aufgezählt wird. Daraus lässt sich schließen übrigens, dass der Rambam sein Sefer HaMitzvot nicht nach der Reihenfolge der Torah geordnet hat. Denn nach der Reihenfolge der Torah ist die Mitzvah fruchtbar zu sein und sich zu mehren, ganz, ganz, ganz am Anfang. Und ich habe hier, ups, ich habe hier Minchat Chinuch, das ein Kommentar ist zu Sefer Chinuch. Und in diesem Buch, erstes Band, ja, ist wohl hier zu sehen, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehr gut im Bild sieht, hier heißt es, Breschit, Mitzvah Aleph, Pirja Ja, die ganz erste Mitzvah, die in diesem Werk gezählt wird, ist fruchtbar zu sein und sich zu mehren. Im Rambam aber ist es, zählt er die Mitzvot nach einem anderen System auf und deshalb ist es die Mitzvah 212. Und er sagt, dass der liebe Gott uns befohlen hat, Lifrot will ihr Wort, fruchtbar zu sein und sich zu mehren, ja, damit die menschliche, also die Menschheit existieren soll. Und Chavene Kayem Amin. Ja, wir wollen, dass die menschliche, dass die menschliche Menschenart bleibt. Und jeder Mensch soll dazu einen Beitrag leisten. Wieso die Mitzvah, das ist die Mitzvah, fruchtbar sein, sich zu mehren. Und dazu heißt es, ups, hier zitiert er aus Breschit, Peru, Urvu. Ja, eigentlich, Ve'atem pro Urvu ist aus Noach. Pro Urvu ist aus Breschit. Ja, eine Sekunde, ich zeige das hier. Es gibt hier Purvu in Noach, Purvu in Noach, Purvu in Breschit. Ja, also unklar, woher er das zitiert, aber der Verweis hier ist auf Breschit. Und hier schreibt er dann, um Mitzvah so, diese Mitzvah, bo. Für Frauen ist es nicht eine Pflicht. Das heißt, wenn eine Frau nicht heiratet, dann ist das nicht, also vielleicht sucht sie und sie findet nicht und, das, und wir finden für sie, aber es ist keine Verletzung der Mitzvat Asse, Kinder zu haben. Das hier übrigens ist eine gewaltige Stärkung des Status der Frau im Judentum. Denn der Mann hat eine Mitzvah, Kinder zu bekommen. Und das kann er irgendwie nicht alleine. Das ist ein bisschen schwer. Und deshalb heiratet er. Aber seine Frau ist nicht verpflichtet, zu heiraten, um Kinder zu bekommen. Und plötzlich hat die Frau deshalb eine viel stärkere Position, als hätte sie einfach auch die gleiche Pflicht. Natürlich, wenn man heiratet, dann heißt das, man will ja eine Familie errichten, so versteht man das im Judentum. Und das schulden die Ehepartner einander. Aber wenn die Frau heiratet, hat sie dennoch eine stärkere Position, weil sie muss nicht. Und der Mann soll sie überzeugen. Und er soll sie auch so behandeln, dass sie weiterhin bereit ist, wie heißt es, die Mutter seiner Kinder zu werden. Und das kommt daraus, es ist zwar nicht das Ziel, aber vielleicht, also ich weiß nicht, was da, was die Begründungen des lieben Gottes sind. Es gibt zwar eine ganze Literatur, wo wir versuchen, Ta'ameh ha-Mitzvot zu finden, Gründe für die Mitzvot, aber wir akzeptieren den Standpunkt von Rabbi Shimon im Talmud nicht, der glaubt, dass wenn wir Gründe für die Mitzvot finden, dass wir daraus klare halachische Kategorien ableiten können, sondern wir sagen, die Begründungen für die Mitzvot, die wir finden, das ist Philosophie. Halacha ist separat, Philosophie ist separat. Und wenn schon, wenn wir Rav Soloveitchik befolgen, dann sagen wir sogar, die Philosophie folgt aus der Halacha und nicht umgekehrt. Ja? Aber als Spekulation, dass das möglicherweise die Begründung Gottes ist, kann ich das anbieten, vielleicht um die Frau zu stärken. Gut, das ist jetzt die grundlegende Sache, der Mann hat diese Pflicht, nicht die Frau. Wie wirkt sich diese Mitzwa aus? Ich habe es schon ein bisschen weggegeben, aber das ist nicht selbstverständlich. Wie erfüllt man diese Mitzwa, um Kinder zu haben? Und sagt Maimonides Rambam, in der Einführung zu Ilchot Ishvut, also zu den Gesetzen der Sexualität und der Ehe, wie man in der Ehe lebt, sagt er, Hilchot Ishut, in diese Gesetze, die er dann auflisten wird, Yesh Bichlalan Arba Mitzvot, es gibt vier verschiedene Mitzvot. Shtei Mitzvot Asei, zwei Gebote, Shtei Mitzvot Lot Asei und zwei Verbote. Nämlich, eine Mitzvah Lisai Shabik Tuba Vekidushin. Wir wollen zusammenleben, dafür haben wir die Mitzvah zu heiraten. Ja, das ist auch nicht die Meinung von allen Rishonim. Es lässt sich auch vertreten, dass Eheschließung nicht eine Mitzwa ist, sondern Eheschließung ist irgendwie ein sogenannte Hechscher-Mitzwa. Die Vorbereitung, damit wir eine Mitzwa erfüllen können. Naja, es ist die Art und Weise, wie wir leben ist und wir heiraten, damit wir zusammenleben können, Mann und Frau. Aber ist es eine Mitzwa? Und die Antwort von Rambam ist, ja, es ist eine Mitzwa. Ja. Dann dazu gehört ein Verbot. Shelote Bael Isha Beloktuba Vekidushin, dass kein Geschlechtsverkehr stattfinden soll ohne Ehe. Ja. Das spielt in dem hinein, oder umgekehrt, dass dieses Verbot, dass man nicht außerhalb der Ehe Geschlechtsverkehr haben soll, spielten diese Mitzwa hinein, dass wir eine Mitzwa haben, ja, um zu heiraten. Es ist aber durchaus vorstellbar, dass nur eine der beiden zutrifft. Ja, man kann sagen, es ist ein Gebot zu heiraten, aber wer nicht, also in Ralacha unterscheiden wir zwischen Levatel Mitzvat Aseh, ein Gebot zu verfehlen, zu erfüllen, und ein Verbot zu begehen, Mitzvat Lo Taaseh. Das sind zwei verschiedene Dinge. Es kann ein Verbot geben, der explizit ist, oder es kann ein abgeleitetes Verbot geben, ja, der eigentlich, das Verbot kommt, weil es ein Mitzvat Taaseh gibt. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Es gibt ein Gebot in der Torah, um Tzitzit zu tragen. Nein, stimmt nicht. Es gibt keine Mitzvah, Tzitzit zu tragen. Es gibt eine Mitzvah, dass wenn Mann mit vier, wenn ein Mann ein Kleid, das vier Ecken hat, trägt, dann hat er eine Mitzwa daran, Tzitzit zu hängen. Warum nur ein Mann? Weil es ist eine sogenannte Mitzvat Aseh Shazman Geramar. Ja? Die Pflicht, Tzitzit anzuhängen, gilt entweder nur tagsüber oder nur auf Tageskleidung, aber es ist dann damit mit der Zeit, mit Tag und Nacht verbunden. Und Frauen sind befreit von solchen Geboten, die zeitgebunden sind, sei es denn, es gibt einen besonderen Grund, wo die Halacha die Frauen damit dennoch verpflichtet. Also, im Fall von Tzitzit gibt es ein Gebot, wenn ein Mann mit einem viereckigen Kleid geht, dann hat er die Pflicht, daran Tzitzit zu hängen. Was ist, wenn der Mann ein viereckiges Kleid trägt und keine Tzitzit anbringt? Die Antwort ist, es gibt kein ausdrückliches Verbot in der Torah. Nirgends sagt die Torah, du sollst nicht mit einem viereckigen Kleid ohne Tzitzit gehen. Das steht nirgends in der Torah. Aber weil es eine Pflicht gibt, Tzitzit anzuhängen, ist, wenn jemand diese nicht anbringt, dann hat er dieses Gebot verletzt. Das ist ein Verbot, das abgeleitet ist. Aber hier sagt Rambam, Sheloti Beilisha Bloktuba Vekidushin ist eine Mitzvat Lotase. Es gibt ein eigentliches Verbot, Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe zu haben. Ja, das ist hier also eine separate Kategorie. Dritte Mitzvah, Shelo Yimana Sheaksut Veona, dass der Mann hat Pflichten seiner Frau gegenüber in der Ehe. Ja? Das heißt, wenn er heiratet, wenn er, ja, das Paar möchte Geschlechtsverkehr haben, Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe ist verboten. Es gibt also ein Gebot zu heiraten, das damit philosophisch zusammenhängt. In der Tora ist das aber ein separates Gebot. Und dann aber hat der Mann Pflichten seiner Frau gegenüber. Das sind Pflichten des Mannes seiner Frau gegenüber. Das kommt aus der Parasha Mishpatim. Und das können wir vielleicht werden wir das wählen, wenn wir Parashat Mishpatim lernen. Was ist unter Sheer und Onah? Ksut ist Kleidung. Onah ist dass der Mann seine Frau sexuell, also genug tun soll. Sheer ist ein interessanter Machloket Rishonim, was das bedeutet. Ramban sagt, Sheer ist zärtlich umgehen in der Ehe. Es gibt auch andere Interpretationen, aber wir haben jetzt nicht Parshat Mishpatim, sondern Parshat Bereshit. Also gehe ich weiter zu Lifrot v'lirbot mimena. Mit der Frau, also er heiratet mit dieser Frau, dann hat er eine Mitzwa, so Kinder zu haben. Das ist, was wir schon erwähnt haben, dass der Mann diese Mitzwa hat und nicht die Frau. Meine Zeit ist eigentlich zu Ende. Man kann natürlich noch viel, viel mehr darüber sprechen. Und nächste Woche haben wir eine Möglichkeit. Ich habe noch nicht entschieden, was wir nächste Woche tun werden. Aber vielleicht, weil wir gerade gesehen haben, dass die Mitzwa von fruchtbar zu sein und sich zu mehren, eigentlich nicht von Breschit, also für Rabbi Yochanan ben Broka kommt es von Breschit, aber für uns kommt es von Noach. Dann habe ich die Möglichkeit nächste Woche, dass wir uns weiterhin darin vertiefen. Aber ich habe noch eine ganze Woche zu entscheiden, was wir nächste Woche lernen werden. Ich muss das noch vorbereiten. Aber für diese Woche haben wir eine Menge hinter uns. Und ich hoffe, Sie fanden es interessant, diese Feinheiten sind. Woher leiten wir genau die Mitzvah ab und was die Mitzvah ist?